Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick an Sie, meine Damen und Herren, und selbstverständlich auch wieder an dich, lieber Christian.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Danke für deine Zeit. Ja, da, und das freut mich besonders, die Anzahl unserer Gäste und Zuhörerinnen im Steigen ist, darf ich mich für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast das erste Mal hören, ganz herzlich für ihr Interesse bedanken und Sie darüber informieren, dass dieser einmal pro Monat erscheint, sich im Wesentlichen dann auf die wichtigsten Ereignisse an den internationalen Kapitalmärkten fokussiert, wir diese gemeinsam analysieren und Ihnen einen Überblick darüber geben soll, wie sich unsere Meinung auf die Allokation in den Mandaten widerspiegelt, die wir für Sie verwalten dürfen. Christian, bei meiner letzten Einleitung Anfang September, da konnten wir auf einen durchaus freundlichen Börsesommer zurückblicken.
Ja, ja. Stimmt. Ja.
Und es freut mich umso mehr, wir stehen jetzt bereits im vierten Quartal, dass wir auch auf ein besonders positives drittes Quartal, vor allem was die Aktienmärkte anbelangt, zurückblicken können.
Korrekt.
Wir sind beim letzten Podcast noch darauf eingegangen, wie wenig sich diese negative geopolitische Nachrichtenlage auf den Aktienmarkt oder generell die Stimmung auf den Finanzmärkten auswirkt. Aber ganz aktuell jetzt dazugekommen, der Shutdown in den USA, auf den wir dann später noch eingehen werden, den wir aber auch nicht wahnsinnig stark spüren.
Im Moment nicht, nein, schaut noch im Moment alles ruhig aus.
So ist es. Was sich aber wirklich verändert hat, Christian, ist die Tatsache, dass es jetzt zu einem Themenshift gekommen ist und auf den wollen wir heute auch noch näher eingehen. Standen vor ein paar Wochen und eigentlich seit Trumps Angelobung die Zölle im absoluten Mittelpunkt der Diskussionen, ist es nun die Zinspolitik der USA, die einen wesentlichen Einfluss auf die Performance und natürlich auch die weitere Entwicklung haben wird. Jetzt meine Frage an dich, Christian. Die Fed hat im September den Leitzins das erste Mal seit Dezember 2024 gesenkt.
Ja.
Sind die Entscheidungen der Fed für die Entwicklung an den Märkten jetzt wichtiger geworden als jene der Zölle?
Absolut. Also das waren sie schon immer.
Okay.
Ja. aber ich glaube, es wurde ein bisschen überdeckt und weil du auch das letzte Quartal angeschnitten hast, ja, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, damals war ja Anfang Juli, war ja mal diese erste Deadline mit den Zöllen, ja, also bis dahin, dass man da alles unter Dach und Fach hat. Und das liegt eigentlich gedanklich schon relativ weit hinten, ja. Und die US-Notenbankpolitik war immer ein wesentlicher Faktor. Und jetzt, wo wir natürlich auch wieder mal eine Zinssenkung gesehen haben, nach einer neunmonatigen Pause, ist das natürlich schon das zentrale Moment, ja. Und deswegen, also die Zölle, ja, das wird uns weiterhin beschäftigen. Wir haben auch jetzt gesehen, jetzt in den Anfang Oktobertagen, dass dann durch positive Signale, dass man sich auch im Pharmabereich wieder irgendwo einigen wird, dann plötzlich auch der Schweizer Markt ein Lebenszeichen setzt, weil er auch sehr stark pharmalastig ist und auch die Unternehmen in den USA da wieder ein Lebenszeichen setzen. Aber bleiben wir bei der US-Notenbank. Und ich glaube, das ist immer so etwas, man liest es, ja, das war jetzt Mitte September, die Amerikaner haben das erste Mal wieder gesenkt. Aber ich glaube, man muss das schon nochmal in die richtige Perspektive setzen. Warum ist die US-Notenbankpolitik so wichtig? Also auf der einen Seite ist natürlich die Notenbankpolitik der Fed nicht nur für Amerika ausschlaggebend, sondern das strahlt natürlich global aus. Also erstens einmal auf die Zinsmärkte natürlich auch in Europa, auch in Asien. Also diese Verbindungen sind schon gegeben, ja. Und das Zweite ist natürlich, wenn man sich anschaut, den Track Record auch, also in Phasen, in denen die Fed gesenkt hat, ja, hat der Aktienmarkt in der Regel sehr, sehr gut performt, ja. Mit einer einzigen Ausnahme, das muss man immer dazu sagen, wenn es nicht in einer Rezessionsphase war.
Okay.
Ja. Und das ist immer die entscheidende Bedingung. Das heißt, wenn man davon ausgehen kann, dass wir in geordneten Bahnen eine etwas abkühlende Wirtschaft haben, die Notenbank jetzt ohne eine Krisenintervention ob das jetzt damals Corona war, ob das irgendwelche anderen exogenen Schocks war, sondern dass es im normalen Wirtschaftszyklus hier gegensteuert, ohne dass wir in eine Rezession gehen, dann ist das an und für sich ein sehr, sehr unterstützendes Element für den Aktienmarkt.
Unabhängig, ob ich schon gewisse Höchststände erreicht habe, weil das ist ja auch immer wieder das Thema bei den Kunden, dass die sagen, es ist eh schon so hoch, das wird jetzt nicht weiter steigen können.
Ja, das ist immer so ein Thema und wenn du dich zurückerinnerst, auch an die 90er, da haben wir über Jahre hinweg immer zu Höchstständen gekauft und es ist trotzdem weitergegangen. Mhm. Das hängt natürlich davon ab, auch wo stehen die Bewertungen und ja, jetzt kann man sagen, wir haben auch jetzt wieder gerade auch in Amerika einen neuen Schub, auch was KI betrifft, da ist auch wieder sehr viel Geld hineingeflossen durch neue Finanzierungsrunden etc. bei manchen Unternehmen. Aber insgesamt, ja, auch wenn man sich das anschaut, auch wenn man sagt, der Markt ist jetzt nicht extrem billig, aber das ist ja auch ein wichtiger Faktor in allen Bewertungsmodellen, ist der Zinssatz. Ja, also du weißt, vor 30 Jahren habe ich auch im Research begonnen und habe Analysen geschrieben. Und wenn du dir die Berechnungslogik anschaust, ja, wie so eine Unternehmensbewertung ausschaut, dann was macht der Analyst? Der gibt Prognosen ab über die nächsten 1, 2, vielleicht 3 Fiskaljahre und sagt, okay, also wenn man jetzt nach vorne schaut, wir sind jetzt im vierten Quartal 25, wie geht es jetzt 26, 27 weiter? Mhm. Ja. Und dann alles, was dann nachher hinter ist, dann gibt es also so eine Standardannahme und man sagt halt, dann über diesen Prognosezeitraum hinweg wird das Unternehmen mit weiterhin 3, 4, 5% wachsen. Ja? Und alle diese Annahmen werden ja dann auf den aktuellen heutigen Tag ja zurückgerechnet und abgezinst. Ja? Das ist diese Barwertmethode, Present Value. Mhm. Ja? Und wenn ich hier einen niedrigeren Diskontierungszinssatz zur Verfügung habe, weil das allgemeine Zinsniveau halt tiefer ist, ja, dann steigt natürlich die Bewertung, also der Wert des Unternehmens, relativ stark an. Das heißt also, der Einfluss des Diskontierungszinssatzes auf die Unternehmensbewertung ist enorm. Ja? Und jetzt kann man sagen, ja, 25 Basispunkte, 0,25%, das macht jetzt nicht die Welt aus. Aber wenn man sich anschaut, auch wo die Amerikaner ihre eigenen, also die Notenbankvertreter ihre eigenen Schätzungen abgeben, dann ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja? Wir sind bei der EZB am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt. Vielleicht kommt noch irgendwann einmal was, aber im Endeffekt alle sagen eher, da ist jetzt mal...
Da sind wir jetzt einmal, oder? Sind wir da mal bleiben durch. Wir mal.
Okay. Ja, wir sind auf einem neutralen, vielleicht auch leicht unterstützenden Niveau, das passt. Mhm. Ja. Die Amerikaner sind immer noch eher in einem restriktiven Bereich. So, jetzt ist der erste Zinsschritt gekommen, wir haben Ende Oktober die nächste Sitzung, wir haben im Dezember noch eine Sitzung. Das heißt, es gibt potenziell nochmal 2 Möglichkeiten für die Amerikaner im heurigen Jahr zu senken. Werden sie bei beiden was machen, wird man sehen. Es ist wirklich sehr, sehr stark datenabhängig. Dass sie nichts mehr machen, glaube ich nicht. Ja. Also die Chancen stehen gut, dass wir noch 1, 2 Zinssenkungen haben und auch im nächsten Jahr. Und wenn man sagt, okay, kumuliert jedes Mal 0,25%, kann man sagen, ja, dann vielleicht Richtung 12 Monaten sind wir um 1% vielleicht weiter unten. Mhm. Ja, vielleicht um einen Tick mehr. Ja. Aber das macht dann schon auch in der Unternehmensbewertung substanziell etwas aus. Mhm. Ja. Und deswegen und auch mit der Historie, wenn man sich anschaut, dass die amerikanische Notenbank im Zinssenkungszyklus einen enormen Turbo für den Aktienmarkt entfaltet hat, ja, dann fürchte ich mich nicht, dass wir jetzt neue Höchststände sehen. Ja, es geht ja auch immer darum, praktisch, was steht an Qualität dahinter. Mhm. Anderes Thema, und ich glaube, das ist auch vielleicht wichtig, das haben auch vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer so am Radar. Die amerikanische Notenbank hat auch ein anderes Mandat als die meisten anderen, also EZB, SNB, auch die Briten. Und zwar, die Amerikaner haben ein duales Mandat. Ja? Das heißt, sie haben sich vor ein paar Jahren in ihrer Überarbeitung der Strategie nicht nur die Geldwertstabilität, das ist praktisch ja die oberste Pflicht von jeder Notenbank, ist gegeben, sondern sie schauen auch auf den Arbeitsmarkt. Ja, das ist eine spezifische Ausprägung, das ist ein Spezifikum der Amerikaner, aber das ist auch wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt sich abschwächt, und das tut er, ja, dass wir hier etwas mehr Luft am Arbeitsmarkt haben, was vielleicht gut ist für die Unternehmen, aber trotzdem, wir sind nicht dann in die Richtung Vollbeschäftigung vielleicht mehr voll damit unterwegs, ja, dann werden auch hier die Amerikaner es leichter haben, hier an der Zinsschraube nach unten zu drehen, obwohl die Inflation vielleicht noch nicht ganz auf dem Zielkorridor nach unten gegangen ist. Ja. Mhm. Und das ist auch irgendwo etwas, was man mit im Hintergrund haben muss. Und damit haben auch die, wenn man sich die Kommentare auch von den Notenbankvertretern ansieht, ja, damit haben sie auch stark argumentiert. Sie haben ganz klar herausgestrichen, dass die Risiken am Arbeitsmarkt zugenommen haben. Er ist nicht mehr als solide bezeichnet worden. Und das ist sicherlich auch, wenn man sagt, mit der ganzen Zollproblematik, wo vielleicht auch noch Inflationsrisiken schlummern, wobei man auch da sagen muss, bis dato hält sich das in moderaten Bahnen. Ja. Gibt es den Amerikanern die Möglichkeit, im Moment an der Zinsschraube nach unten zu drehen? Ja. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für den Markt und das ist wichtiger als viele geopolitische Ereignisse. Das ist wichtiger als die Zoll- und sonstige Thematik. Ja. Ist auch wichtiger als der Shutdown, auf den wir heute auch noch eingehen wollen. Das ist meiner Meinung nach das zentrale Element. Ja. Und gut, da darf man sich dann auch nicht fürchten, wenn neue Höchststände verzeichnet sind, wenn manche Bewertungen jetzt vielleicht auch schon ein bisschen mehr nach oben gegangen sind, ist ein Warnsignal, nehmen wir ernst, aber don't fight the Fed. Ja.
Don't fight the Fed. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt nochmal herausgestrichen hast. Ja. Danke dafür.
Aber noch einmal, ich glaube, wichtig ist, wir müssen auch natürlich schauen, wo geht die Konjunktur hin. Und wenn man sich auch das anschaut, also die Rezessionsrisiken in Amerika sind nicht gestiegen. Ja, also es gibt immer noch sagen wir gewisse Restrisiken, dass das dann schneller sich abkühlt und wir auch Rezessionsgefahren dann aufkeimen sehen. Aber im Moment die Daten, die reinkommen, sofern wir im Moment welche kriegen aufgrund des Shutdowns, ja. Aber die Daten, die wir zum Beispiel auch im September gesehen haben, die sind nicht so schlecht gewesen. Auch Europa stabilisiert sich, schaut nicht so schlecht aus. Also insgesamt die globale Konjunktur ist nicht so massiv unter Druck, wie man es vielleicht auch noch vor 6 Monaten erwartet hätte können, ja.
Ich glaube auch eine gute Überleitung jetzt zum Thema schon Shutdown, weil wir gesagt haben, das wollen wir heute auch mal gemeinsam diskutieren. Ist ja auch ein Thema, das jetzt groß in den Medien diskutiert wird, aber ganz offen keinerlei Auswirkungen aktuell noch auf die Finanzmärkte hat. Ja. Das Spannende jetzt in meiner Recherche war einfach die Tatsache, dass es bereits ja zu 22 Shutdowns gekommen ist und sowohl der am längsten andauernde, der 35 Tage, sprich fast über länger als einen Monat gedauert hat und der kürzeste, der gerade mal ein paar Stunden gedauert hat, beide auch unter der Amtszeit von Donald Trump stattgefunden haben. Der aktuelle dauert jetzt einmal ein paar Tage an. Die Aktienmärkte, Christian, hat das, glaube ich, aktuell vollkommen kalt gelassen. Der S&P 500 hat seine Rekordjagd ja weiter fortgesetzt. Yeah. Und vor allem, was du auch jetzt erwähnt hast mit dem Arbeitsmarktbericht, die Arbeitsmarktdaten wichtig. Darum, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass wir den Shutdown heute näher beleuchten. Der für Freitag erwartete Arbeitsmarktbericht wird ja voraussichtlich weiter verschoben.
Ja, ja, also den haben wir nicht bekommen am Freitag.
So ist es, ja.
Also
wieso hat der Shutdown, als Frage jetzt einmal, wieso hat der Shutdown so wenig Auswirkungen auf die Finanzmärkte oder ist er noch zu kurz und stehen uns weitere Auswirkungen da noch bevor, Christian?
Also ich glaube, der Begriff Shutdown klingt einmal dramatischer als es ist. Mhm. Ja, das muss man auch dazu sagen. Es ist eine unangenehme Situation. Warum kommt es überhaupt zu einem Shutdown? Immer Anfang Oktober muss praktisch das Finanzierungsgesetz beschlossen werden. Dafür brauchen die Republikaner aber auch zumindest 7 Stimmen von den Demokraten. Deswegen gibt es hier gewisses Druckmittel, auch von den Demokraten halt politische Interessen, die sie vielleicht durchbringen wollen, hier mit dem zu verknüpfen. Mhm. Also es ist ein altbekanntes Spiel in der Politik. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Ja. Das Thema, das wir haben, ist, dass es praktisch keine Übergangsgesetzgebung gibt automatisch, wo man sagt, naja, mit dem letzten Haushalt, den schreiben wir einfach fort, sondern es sieht hier vor, dass halt dann gewisse Leistungen eingestellt werden. Man muss auch dazu sagen, das betrifft nicht alle Leistungen. Ja, das heißt, alles, was, das ist immer so ein bisschen das Thema, was ist wesentlich, aber die wesentlichen Themen werden weitergefahren, aber ebenso wie gesagt, die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, von Abarbeitungen, von Genehmigungen, die beantragt werden, das steht. Ja, das ist unangenehm, erstens einmal für die Beschäftigten, weil die sind im Zwangsurlaub, ja. Das ist unangenehm für die Prognosesicherheit, auch für unsere Entscheidungen, sowohl für die Notenbank als auch für jeden Finanzmarktteilnehmer. Und die Auswirkungen sind, es wird Geld verprasst, das ist so, ja. Man, jetzt kann man sagen, die Behörden bezahlen ihre Angestellten halt in dieser Phase nicht weiter. Es gibt aber dann auch wieder Aufholeffekte, Lohnnachzahlungen, es werden auch gewisse Steuern nicht eingenommen, etc. Also es gibt auch Untersuchungen, wo man gesagt hat, was kosten solche Shutdowns. Also man spricht dann zum Beispiel an der Stillstand damals 2018, 2019, dass das insgesamt 3 Milliarden damals gekostet hat. Also von den ursprünglich 11 Milliarden, die man nicht vereinnahmt hat, konnten 8 wieder zurückgeholt werden, aber 3 waren verloren. Ja. Mhm. Das klingt nach viel Geld, ist es auch, ist auch für die Amerikaner viel Geld im Verhältnis zur Größe der Konjunktur und zur Größe des Wirtschaftsraumes. Ist es aber im Basispunktebereich. Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ja. Was diesmal vielleicht schon etwas anders ist, ist, dass natürlich durch diese aufgeheizte politische Stimmung der Kompromiss A besonders schwer fällt und B natürlich beide Seiten hier nochmal versuchen, politisches Kleingeld zu machen. Ja. Mhm. Also Trump versucht halt hier weiterhin auf Effizienz zu drücken und vielleicht dann ungeliebte Beamte loszuwerden. Auf der anderen Seite sehen die Demokraten, dass sie sich vielleicht auch in ihrer Oppositionsrolle ein bisschen pointierter positionieren müssen und wollen hier nicht klein beigeben, weil sie hier jetzt einen Hebel haben. Das erleichtert die Kompromissfindung naturgemäß nicht. Ja? Und deswegen ist die Frage, wie lange wird es dauern? Wenn man sich das anschaut, du hast es vorher erwähnt, also in dem Bereich von 2-3 Wochen bewegen, dann wäre das okay. Wenn das länger dauern sollte, dann wird es sicherlich wieder ein stärkeres Thema, eben auch, weil wir Unsicherheiten haben, weil wir mehr im Blindflug sind und nicht nur wir, sondern eben auch viele Entscheider. Und dann müssen sich auch beispielsweise auch die Notenbanken mehr auf private Statistiken verlassen und nicht auf offizielle. Ja. Rein wirtschaftlich ist es überschaubar. Ich finde nach wie vor, der Name klingt furchtbarer, als es ist. Man kann nur hoffen, dass sich hier die Vernunft durchsetzt. Mhm. Allerdings, man muss sagen, die Fronten sind leider Gottes da schon stark verhärtet.
Absolut, ja. Gut. Christian, bevor wir nun zu den Reaktionen dann in der Asset Allocation kommen, noch eine kurze Frage. Wir sind fast schon am Ende jetzt der Aufzeichnung zu den Rohstoffen.
Ja.
Insbesondere
Gold.
Ja, Gold, das erstmals jetzt die 4.000-Dollar-Marke gesprengt hat, aber auch Silber, das seit gestern, vorgestern sich einem Allzeithoch nähert. Frage, investiert bleiben, Gewinne mitnehmen, wie positionieren wir uns da?
Ganz schwierige Frage. Also man muss sagen, die Nachfrage ist ungebremst, ja, von den Notenbanken, aber auch wir sehen Zuflüsse in Gold-ETFs in Europa, in Amerika. Das befeuert natürlich entsprechend auch wieder den Preis, ja. Ist das auch ein Asset, das immer nur in eine Richtung gehen wird? Nein. Ja, wir diskutieren sehr stark, soll man irgendwann einmal ein bisschen die Gewinne mitnehmen. Das wird uns sicherlich die nächsten Tage, Wochen beschäftigen. Mein Punkt wäre, es immer weiter anwachsen zu lassen. Die Goldposition ist vielleicht auch nicht clever, aber sich komplett zu verabschieden, halte ich nicht für gescheit.
Das heißt, die Goldposition, die wir derzeit in den Vermögensverwaltungsmandaten halten, behalten wir weiterhin, da wird jetzt keine Gewinnmitnahme gemacht?
Naja, das schauen wir gerade. Also ich möchte es noch mit dem Team diskutieren, ja, vor allem nach dem letzten Sprung, ja, den wir da gesehen haben. Also im September war ja Gold nach wie vor massiv gefragt, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, auch hier unterstützt natürlich auch eine Zinspolitik, die eher nach unten gerichtet ist, auch den Goldpreis, weil einfach die Opportunitätskosten weiter auch hier sinken, das muss man klar sagen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass man die Goldposition nicht einfach immer nur in den Himmel wachsen lassen sollte. Mhm. Ja, man kann ja auch dann, wenn es ein bisschen zurückgeht, auch wieder mal antizyklisch dazunehmen. Aber ich bin hier auch, sagen wir mal so, ein bisschen vorsichtig. Aber wir würden es definitiv nicht aus dem Portfolio rausnehmen, das nicht. Nein.
Kurzen Einblick noch, Aktien, Anleihen in einem ausgewogenen Mandat und die Länderallokation abschließend.
Also auf der Aktienseite, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein bisschen was als Europa Gewinne mitgenommen und Richtung Amerika und Emerging Markets verschoben, weil wir gesehen haben, dass Amerika gerade mit dem KI ein großes Momentum hat, aber auch Emerging Markets. China kommt wieder ein bisschen mehr in die Gänge, auch hier getrieben natürlich durch den Technologiesektor. Mhm. Ja. Also deswegen haben wir gesagt, wir gehen da ein bisschen mehr in die Richtung, nehmen aber keine zusätzlichen US-Dollar-Risiken.
Okay.
Ja. Also wenn wir in Amerika marginal aufgestockt haben, dann auf währungsgesicherter Basis.
Sehr gut.
Ja. Auf der Anleihenseite, die dürfen wir auch nicht immer zu kurz kommen lassen, was wir da auch gesehen haben im Sommer und jetzt auch Richtung September, die politischen Risiken poppen hier schon immer wieder hoch. Ja, also Frankreich ganz prominent, massive Regierungskrise, auch Großbritannien, sobald hier Anzeichen sind, dass man hier vielleicht fiskalisch etwas laxer hier umgeht, man sieht, dass die langlaufenden Renditen, 10-Jährige, 30-Jährige gilt, sehr, sehr sensibel darauf reagieren. Ja. Und das hat schon auch ein bisschen auch dazu geführt, dass immer wieder auch die Zinsstrukturkurve in dem einen oder anderen Land steiler geworden ist. Das heißt, das kurze Ende ist ganz gut verankert, aber das lange Ende ist relativ hoch. Ja. Mhm. Bedeutet aber auch natürlich eine nicht unattraktive laufende Verzinsung. Werden wir schnell hier Kursgewinne sehen, da wäre ich auch vorsichtig. Mhm. Ja. Das heißt, wir sind hier von der Duration etwas kürzer. Das ist, glaube ich, auch ganz eine vernünftige Positionierung und haben weiterhin hier gewisse Beimischungen im Kreditbereich, Corporates, High Yield, ein bisschen Emerging Markets mit dabei. Das ist bestätigt, also da haben wir nicht viel gedreht an der Allokation.
Und die Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen jetzt im
Ausgewogen? Ist neutral, ja. Also okay. auch wenn hier viel Momentum da ist, trotzdem, Bewertung, du hast es vorhin auch angeschnitten, trotz niedrigerer Zinsen, es ist sportlich in vielen Segmenten.
Absolut, ja.
Ja, wir haben schon ein gutes Jahr, muss man jetzt das Gaspedal im vierten Quartal nochmal voll durchdrücken? Wollen wir glauben es nicht, aber gleichzeitig hier Grund zur Sorge, das ist ja auch das, was auf der Kundenseite immer wieder diskutiert wird, muss ich jetzt raus und ist es jetzt alles schon vorbei? Ich glaube, der Markt ist sehr gut abgestützt und ich würde, wenn es nach unten geht, definitiv eher zukaufen, als wir dann die Flinte ins Korn werfen. Ja. Also dafür ist das fundamentale Umfeld wirklich, wirklich stabil.
Zu gesund, ja, das muss man ganz offen
und
sagen.
Und mit dem Notenbankzyklus, jetzt auch der Amerikaner im Hintergrund, würde ich eher Richtung Buy the Dip gehen. Ja.
Gut.
Also. Das
wunderbar.
Ist so meine Einschätzung.
Super. Christian, ganz herzlichen Dank. Wir sind wieder am Ende der Aufnahme. Vielen Dank für deine Ausführungen und Einblicke. Und ich glaube, sagen zu dürfen, es bleibt spannend.
Das bleibt immer.
Wir begleiten Sie, meine Damen und Herren, mit Freude und Leidenschaft natürlich weiterhin sehr, sehr gern. Wir freuen uns dann auf die nächste Aufnahme im Anfang November. Also am Anfang November können wir dann wieder mit Ihnen gemeinsam teilen. Und sollten Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, so können Sie das dann auf der Plattform Ihres Vertrauens jederzeit noch nachholen. Auf bald. Danke auch im Namen unserer Teams im Private Banking und den Teams im Asset Management für Vertrauen in uns. Herzlichst Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.